Kapitel 1 Meine Kindheit. Ich wurde im Junker Hohlweg in Flensburg am 26. Januar 1917 geboren. Also während des Ersten Weltkrieges. Da hing Sønderjylland noch zusammen. Wenn auch unter preußischer Regierung. Mein Vater stammte aus Leck und arbeitete als Kesselschmied auf der Flensburger Werft. Meine Mutter war aus Bow und hatte 12 Geschwister. Zu der Zeit, von der wir hier reden, arbeitete sie in einer Munitionsfabrik in der Stadt. Ihre eigene Mutter starb früh und meine Mutter wurde sehr frühzeitig zum Mittelpunkt im Familienleben. Sie hatte 10 kleinere Geschwister zu erziehen. Meine Familie ist eine typische Grenzlandfamilie mit Wurzeln beiderseits der Grenze von 1920. Und das hat auch meine Entwicklung geprägt. Das Eigentümliche an unserer Generation der Familie ist, dass mein 3 Jahre älterer Bruder Martin und meine 3 Jahre jüngere Schwester Alvilda in die deutsche Schule kamen, während ich in die dänische Abteilung der Volksschule in der Schulgasse geschickt wurde. Das lag daran, dass ich ein sehr enges Verhältnis zu meinem Opa aus Bow hatte. Er wohnte in der Nummer 10 neben uns und später zog er ins Altersheim in die Nummer 13. Jeden Tag kam er zu uns zum Essen. Eine Tante wohnte in Padborg und er fuhr sehr oft über die Grenze, um sie zu besuchen. Vor Weihnachten lieh er Onkel Heines Pferde und holte in Padborg die Weihnachtsbäume, welche er in Flensburg verkaufte. Seine Gesinnung war dänisch geprägt und er unterstützte die Idee, dass ich in die dänische Schule kam. Dadurch bekam meine Entwicklung eine ganz andere Richtung als bei meinen Geschwistern. Meine Erfahrung war, dass der Unterricht an der dänischen Schule von Rücksichtnahme auf unseren sozialen Hintergrund geprägt war. Er strebte danach, die individuellen Möglichkeiten des einzelnen Schülers zu entwickeln. Man dachte anders als in vielen deutschen Familien und in deutschen Schulen. Es ist bis heute mein Eindruck, dass man uns an der dänischen Schule eher als einzelne Individuen betrachtete, während die Schüler an der deutschen Schule sich in erster Linie einem größeren deutschen Zusammenhang unterordnen mussten. Ich fand viele Freunde in der Volksschule. Sie waren alle aus demselben Arbeiterviertel wie ich. Wir waren sogenannte Holzschuhkinder und wenn wir ein paar neue Holzschuhe brauchten, meldeten wir uns bei Rektor Burgwald. Der gab uns dann einen Zettel mit einem Stempel darauf. Mit diesem Zettel in der Hand gingen wir zum Holzschuhmacher in der Harresleer Straße und holten uns ein paar neue Holzschuhe, die von der Gemeinde bezahlt wurden. Zu Hause sprachen wir eigentlich nicht viel über unsere verschiedenen Schulen. Das war nun einmal so, und wir hatten keine Probleme damit. Meine Geschwister sollten Gedichte auswendig lernen. Oft lernte ich sie aber schneller als mein Bruder, wenn er sich mit ihnen abmühte. Ich saß meistens in der kleinen Stube, weil ich viel las. Bücher wie Oliver Twist, eine Buchprämie von der Duburg-Schule. Das waren fantastische Erlebnisse. Ansonsten wurde die Stube nicht viel benutzt und sie wurde im Winter auch nicht täglich geheizt. Das Familienleben spielte sich in der Küche ab. Dort aßen wir und dort hielten wir uns auf. Die Wohnung hatte 3 Zimmer und die Küche. Mein Onkel bewohnte das eine Zimmer zusammen mit Vaters Vögeln. An denen verdient er übrigens mehr als an seiner Anstellung bei der Reichsbahn, seit er aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause gekommen war. Das andere Zimmer war das Schlafzimmer. Hier schliefen Vater und Mutter in einem Bett. Mein Bruder und ich in einem anderen und meine Schwester und Tante in einem dritten. Das dritte Zimmer war also die gute Stube. Unser Zuhause war die Anlaufstelle für die ganze Familie, zu der wir ein enges und warmes Verhältnis hatten. Vater verdiente 17 Reichsmark die Woche und übergab die Lohntüte in ungeöffnetem Zustand seiner Frau. Die Einnahmen von den Vögeln, Hühnern und Schweinen waren sehr wichtig. Schweine und Enten hielt mein Vater in unserem Garten im Gebiet zwischen der Eckener Straße und dem Junker Hohlweg, dort, wo heute Storno liegt. Wir lieferten Ferkel an den Markt in der Roten Straße und wir fuhren sie selber dorthin mit einem Wagen, der vom Hund gezogen wurde. Wir waren nicht arm, aber überall um mich herum sah ich bitterste Armut. Am dichtesten dran waren Tante Sine und Onkel Jörn im Junker Hohlweg. Sie waren alt und arm und lebten von der Sozialhilfe. Das bedeutete damals, dass sie den Hunger kaum von der Tür halten konnten. Oft haben wir ein wenig extra für sie eingekauft. Die allgemeine Not in unserer Nachbarschaft, die vielen Arbeitslosen, die in Flensburg demonstrierten und für ihr tägliches Brot kämpften, all das machte einen großen Eindruck auf mich. Von ganz klein auf hat dies meine politische Überzeugung, die mich seitdem nicht eine Minute verlassen hat, entscheidend mitgeprägt. Eine weitere naheliegende Beeinflussung kam durch den Onkel, der bei uns wohnte. Er war Kommunist. Er war Mitglied im Rotfront-Kämpferbund, dem militärischen Teil der Partei. Sie machten meistens Übungen. Das war aber nicht so mein Ding. Ich wollte lieber argumentieren, als mich zu prügeln. Im Zuge der wachsenden Provokationen durch die Nazis bildete sich auch meine politische Überzeugung heraus. Der Faschismus war der Feind. Vom täglichen Klönschnack in der Küche habe ich noch Erinnerungen an die Berichte meiner Mutter über die Abstimmung 1920, als Deutsche aus allen Ecken und Kanten hierher transportiert wurden, um ihre Stimme für Deutschland abzugeben. Es war merkwürdig. Mein Onkel in Padborg war jetzt dänisch und wir waren deutsch. Aber Tante Sine und Onkel Jörn, die waren dänisch. Mit ihnen sprach ich dänisch und sie hatten kleine dänische Fahnen, also Dänebro, am Weihnachtsbaum. Als ich 7 war und zur Schule musste, wusste ich, dass ich in die dänische Schule wollte. Und mein Opa aus Bow unterstützte mich dabei. Ich hatte mich immer in der dänischen Kultur wie zu Hause gefühlt und wusste, dass es besser war, in Dänemark zu wohnen als in Deutschland. Das Nationale an sich hat mich aber nie weiter interessiert. Für mich war die soziale Frage, reich oder arm, immer die wichtigste. Auch andere Kinder im Junker Hohlweg besuchten die dänische Schule. Ganz oben in unserem Treppenhaus in der Nummer 8 wohnte die Familie Exler. Jens Exler kam in die Duborg-Schule wie ich. Er war eine Zeit lang mein Gruppenleiter bei den Pfadfindern. Später wurde er eine der bekannten Persönlichkeiten an der niederdeutschen Bühne. Ein anderes schillerndes Mitglied unserer Gemeinschaft im Junker Hohlweg war Luden Lienhardt. Der konnte die fürchterlichsten Räubergeschichten erzählen, so dass man es fast mit der Angst zu tun bekam. Später führte er ein turbulentes Leben im Baltikum. Lange Zeit später, als ich ein Gasthaus in Kupfermühle hatte, tauchte er einmal bei mir auf. Ich wurde also Mitglied der Wölflinge und später wurde ich Pfadfinder. Wir nahmen an den dänischen Jahrestreffen teil und marschierten mit den Pfadfinderfahnen frei entfaltet, während die Nationalflagge, also das Dänebro, zusammengerollt bleiben musste, bis wir sie auf dem Platz am Schwarzen Weg ausrollen konnten. Obwohl es die Zeit der Weimarer Republik war, erlaubten die deutschen Behörden es nicht, in der Öffentlichkeit die dänische Fahne zu zeigen. In der dänischen Volksschule in der Schulgasse waren die meisten von meinen Schulkameraden aus der Arbeiterklasse. Erst als ich als 10-Jähriger in die Duborg-Schule kam, lernte ich Kinder aus besser gestellten Bevölkerungsschichten kennen. Viele dänisch gesonnenen Eltern aus diesen Kreisen schickten ihre Kinder nicht in die Schulgasse, weil wir dort gar nicht in Deutsch unterrichtet wurden. Ihre Kinder begannen die Schulzeit in der städtischen deutschen Grundschule und kamen danach in die private dänische Realschule Duborgskolen. Die konnten natürlich viel besser richtig Deutsch als wir. Und die hatten auch keine Probleme mit der dänischen Sprache, weil sie zu Hause mehr Dänisch sprachen als wir. Unsere Sprache war das Plattdeutsche. Die Unterschiede zwischen den Kindern von der dänischen und den deutschen Volksschulen machten auch den Lehrern Probleme. Auch für mich war es eine große Veränderung, aber es fiel mir nicht schwer, mich zurechtzufinden. Mein Verhältnis zu den Lehrern an der Duborg-Schule war sehr offen und gut. Ich erinnere mich noch gut an sie. Niels Juel Billum, Einar Olesen, Henrik Henriksen und Worsö Schmidt. Und auch die Lehrerinnen Inga Ottosen und Thyra Petersen, die oben neben der Tivoli-Schule wohnte. Sie besuchte ich oft, um ihren Garten zu machen, ihre Rosen einpacken und solche Sachen. Dann gab es ein paar Groschen. Und so war es auch bei Einar Olesen, wenn ich seinen Garten pflegte. Und obendrein gab es so viele Äpfel mit nach Hause, wie in der Tasche Platz war. Oft war ich auch ins Haus zu einem Klönschnack eingeladen. Und da war Dicke Dirks, auch ein feiner Lehrer. Ich erinnere die Schule als nicht besonders hart, aber natürlich gab es dann und wann Ohrfeigen. Heinrich Fischer hat mir einmal eine gegeben. Ein anderer Lehrer, den ich nicht vergessen werde, war Peter Jensen. Er hakte sich bei mir in den Pausen ein und ging mit mir den Schulhof hoch und runter, um mit mir zu diskutieren. Manchmal hätte ich eigentlich lieber gespielt, aber er wollte mit mir reden, denn alle wussten ja, dass ich ein Linker war. Ich erinnere mich deutlich an einen seiner Sätze. An Gott muss man glauben, alles andere muss man wissen. Er versuchte mich davon zu überzeugen, dass alles gut werden würde, wenn man nur an Gott glaubt, und dass ich während der Morgenandacht meinen Kopf zum Gebet beugen sollte, dann würde der liebe Gott alles zum Guten wenden. Daran konnte ich aber nicht glauben. Ich war nicht der Meinung, dass man alle unsere Probleme in den 30er Jahren lösen konnte, indem man sie Gott überließ, anstatt selbst etwas zu tun. Wenn ich jetzt auf das zurückblicke, was seither passiert ist, auch meine Erfahrungen im Konzentrationslager, dann bin ich Peter Jensen in meiner Überzeugung nicht näher gekommen. Wir hatten damals viele Diskussionen über Faschismus und Kommunismus, sowohl in den Schulstunden als auch in den Pausen. Unter den Schülern war auch ein Nazi. Der plapperte aber nur nach, was er mitgekriegt hatte. Denn wenn man mit ihm diskutieren wollte, war da nichts zu holen. Dagegen erinnere ich mich an eine gute Diskussion mit Hans Meng, einem anderen bekannten Lehrer an der Schule, der ein sehr gutes und persönliches Verhältnis zu seinen Schülern hatte. Er war selbst Werftarbeiter gewesen und kannte deshalb den politischen Hintergrund der Arbeiter. Er sagte oft: Karl-Heinz, was meinst du? Er war eindeutig ein Antifaschist. Und obwohl er nicht Kommunist war, verstand er meine Ansichten ausgezeichnet. Als ich später als Tischlerlehrling an seiner Wohnung arbeitete, hatten wir auch so manches gutes Gespräch. Ich habe noch eine Erinnerung daran, wie er uns gutes Benehmen beibrachte. Wir waren auf einem Ausflug mit der Klasse zur Kaserne in Sönderborg. Dort gab es Mittagessen. Es gab Suppe mit Pflaumen und da saß ich dann und wusste nicht, was ich mit den Pflaumenkernen anstellen sollte. Ich saß neben Hans Meng und flüsterte ihm mein Dilemma zu. Er gab mir den Rat, die Kerne auf den Tellerrand zu legen. Ein wenig später sah ich, wie die anderen zu meinem Tellerrand herüberschielten und dann meinem Beispiel folgten. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass man an der Dubau-Schule volles Verständnis dafür hatte, dass ich meine eigene Auffassung zu vertreten hatte. Dass die Dinge sich nicht von allein regeln lassen. Man zollte meinem politischen Engagement und meiner Offenheit von Lehrerseite wie von Schülerseite Respekt. Ich machte nie ein Geheimnis aus meinem politischen Standpunkt und man setzte sich mit meinen Ansichten offen auseinander. Das hieß noch lange nicht, dass die Lehrer mir Recht gaben. Aber sie gaben mir die Möglichkeit, die Probleme der damaligen Zeit anzusprechen. Am 1. Mai 1928 habe ich das erste Mal die Schule geschwänzt. Ich ging nämlich mit den Kommunisten zu ihrer 1. Mai-Demonstration nach Clus. Ehrlich gesagt waren wir nicht mehr als 30, 40 Leute und die meisten gehörten zum Blasorchester. Nur ein kleines Dutzend folgte dem Orchester. Aber in Clus angekommen, war dort eine große Versammlung. Ich weiß noch deutlich, dass Peter Kring die Rede hielt. Er war der wichtigste Organisator vieler Kundgebungen in Flensburg. Ich glaube, er kam aus dem Süden. Nach dem Treffen schenkte er mir ein Buch. Es handelte von Trotzki und man konnte daraus schließen, dass es auch in Flensburg wirklich ideologisch überzeugte Kommunisten gab. Das war mein erster direkter Kontakt mit den Kommunisten. Zu Hause hatten meine Eltern sich sympathisierend über sie geäußert, aber damals waren sie eher Sozialdemokraten. Am nächsten Tag gab es Ärger in der Schule, denn ich wollte den Lehrern ja nicht vormachen, dass ich krank gewesen war, sondern ich betonte, der 1. Mai sei der Tag der Arbeiter. Und dann wurde darüber kein Wort mehr verloren. Wegen der sozialen Not bekamen Kinder aus armen Verhältnissen in der großen Pause Kakao oder Milch und Brötchen. Die Pausenwache Nils Juhl Billum steckte mir oft übrig gebliebene Milch zu. Ich wertete das als ein Zeichen einer gewissen Sympathie. Wenn 3 Tassen Milch übrig waren, konnte ich sicher sein, dass er mich rief, um mir eine davon zu geben. Eigentlich war ich gar nicht so bedürftig, denn mein Vater hatte ja Schweine, Enten und Hühner im Garten. Wir kamen jedenfalls aus verschiedenen sozialen Schichten. Von meinen Klassenkameraden erinnere ich mich an Astrid Joost. Sie kam aus der Moltkestraße, damals auch Prominentenstraße genannt, wie auch Randi Sederholm, die später ein Geschäft in der Neustadt hatte, und Anneliese Christensen, die später im dänischen Konsulat arbeitete. Dort traf ich sie, als ich als Erwachsener als Tischler arbeitete. Und da war mein guter Freund Nikolai Hansen, damals noch Geipel, der später Hausmeister an der Christian-Paulsen-Schule wurde. Ab und zu kam es vor, dass die Lehrer Besprechungen hatten oder dass ein Lehrer aus diesem oder jenem Grund seine Stunde nicht geben konnte. Dann kam immer die Frage, was sollen wir jetzt machen? Oft hieß es dann, Karl-Heinz soll uns eine Geschichte vorlesen. Das machte mir Freude, denn es war ein Zeichen dafür, dass ich ungeachtet meiner politischen Einstellung die Sympathie meiner Klassenkameraden hatte. Es war eben ein großer sozialer Unterschied zwischen unseren Elternhäusern. Ich habe aber nie Herablassung zu spüren bekommen und ich habe mich zum Beispiel nie über meine Kleidung geschämt. Ich erinnere mich noch an die Unterschiede in unseren Brotdosen. Einige Kinder hatten halbe Scheiben mit Aufschnitt darauf. Bei uns anderen reichte es nur für Klappstullen. Durch die Schule bekam ich einen Ferienplatz bei Pastor Alsbo in Heuerup auf Stones. Dort, wo der Sage nach die Kirche sich jede Nacht die Breite einer Hahnenfeder dem Kliff nähert. Dort verbrachte ich 5, 6 Jahre nacheinander die Sommerferien. Die hatten einen Sohn in meinem Alter und eine jüngere Tochter, die Nana hieß. Der Pastor nahm uns mit zum Baden und ich weiß noch, dass wir eine lange Leiter hinunterstiegen, um an die Ostsee zu kommen. Es hinterließ einen bleibenden Eindruck, wenn der Pastor nach der Kirchenzeit nach Hause kam und etlichen Hühnern und Tauben den Hals umdrehte. Er hatte nämlich nebenbei eine Hühnerfarm und machte Geschäfte mit seinem Federvieh. Für mich war das aber nicht vereinbar mit der Arbeit eines Pastors.